Gleich bei CT Uplink reden wir darüber, wie ihr eure Webseite auf den ersten Platz bei Google kriegt. Wir reden über Handydoktoren und über E-Book-Reader. Bis gleich. Energize.
CT Uplink.
Moin. Willkommen bei Uplink. Wir sind von der IFA zurück und wieder im heimischen Nicht-Keller und reden jetzt mal über das Heft, was es noch am Kiosk gibt. Heute mit dabei?
Achim Bartschok.
Daniel Berger.
Christian Wölbert.
Wölbert?
Wölbert.
Ich bin Fabian Scherschel. Musstest du das betonen? Sprechen Leute das sonst falsch aus?
Ich habe da irgendwie die Angewohnheit, die erste Silbe immer überzubetonen, glaube ich.
Okay, naja, du bist, mit dir reden wir nachher, du hast dir Handys, also du hast Handys reparieren lassen, ne?
Erstmal habe ich sie kaputt gemacht, ja.
Das ist ja einfach, ich glaub, das machen wir alle. Und mit Achim reden wir nachher über E-Book-Reader und ein bisschen über Star Trek müssen wir, weil, ne, 50 Jahre Star Trek. Aber wir fangen an mit Daniel.
Richtig.
Du hast... Ja. Ja, ihr habt über SEO geschrieben eigentlich, ne?
Eigentlich schon, ja, auch uneigentlich.
Uneigentlich auch. Ja. Das finde ich ja immer so ein bisschen skeptisch. Also ich sehe SEO ja eigentlich sehr negativ. Das hat immer so ein bisschen diese Anmutung von schwarzer Magie und man macht so ein bisschen was an seinem WordPress-Code und dann auf einmal ist man Erster bei Google.
Ja, so leicht ist es leider nicht, weiß nicht. Aber es gibt auch die seriöse Seite von SEO. Man kann das auch ganz vernünftig machen. Und das steht eigentlich in dem Artikel. Also es geht eher darum, wie man es richtig macht, wie man es vernünftig macht.
Erklär mal ein bisschen, wie macht man es denn vernünftig?
Also in erster Linie gute Inhalte anbieten, die im Idealfall sogar einzigartig sind, die einen hohen Nutzwert haben. Und wenn ich das dann vernünftig aufbereite, dann dauert es eine Weile, aber dann kommen auch Leute über Google darüber. Wenn es was ist, was die Leute auch interessiert. Also das ist vielleicht auch noch eine Sache, die wichtig ist.
Ja, ich meine, es gibt ja viele so, also wenn man rumsurft, findet man ja immer noch, also Google kämpft da ja gegen, aber man findet immer noch so Seiten, habt ihr ja auch drüber geschrieben, die halt einfach nur irgendwelchen Content auf eine Seite klatschen und dann versuchen, Leute abzufarmen.
Ja, das ist halt so ein Trick, ne? Irgendwie Inhalte zusammen zu kopieren, illegal und dann da Links zu platzieren, um irgendwas zu verkaufen, ja. Aber Google ist immer besser darin, das rauszusortieren und dagegen vorzugehen. Also was das ja den Nutzer entgegenkommt. Ne?
Also das Wichtige ist, ich brauche erstmal guten Content, wenn ich das richtig... Das ist das, das ist das Schwierige an der Sache, oder?
Das stimmt, ja. Aber auch diesen Content dann gut aufzubereiten, weil wenn ich das nicht mache und irgendwie lange Texte veröffentliche, die sich furchtbar lesen lassen, dann klappt das halt auch nicht gut. Ne? Also es muss dann schon auch vernünftig aufbereitet sein.
Was heißt aufbereitet? Also gibt es da ein paar Tricks, die du uns sagen kannst?
Ja, zum Beispiel, wenn es zu einem Thema viele Fragen gibt, dann kann ich diese Fragen nehmen, die fett hinschreiben und dann kurze Antworten liefern. Und wenn ich ganz viele Fragen zusammensammle und viele Antworten biete, dann habe ich ja schön langen Content. Mhm. Und wenn dann die Leute diese Frage bei Google eingeben, dann kommen sie im Idealfall auf meine Seite und lesen die Antwort und sind glücklich.
Also es hat, wenn ich das richtig verstehe, viel mit den Metadaten zu tun, die man so im Hintergrund, ne? Also wenn ich eine Überschrift habe, dann erkennt Google, das ist eine Überschrift und wenn die Sinn macht, dann werde ich besser gerankt quasi.
Genau, im Idealfall. Also klar, es ist auch wichtig, eine vernünftige Struktur zu haben und HTML vernünftig zu benutzen. Aber das ist gar nicht mehr so wichtig, weil Google da immer besser geworden ist. Aber ich will es Google natürlich einfach machen und den Crawlern und meine Inhalte nicht verstecken mit irgendwelchen, in einem schlechten Code oder sowas. Mhm. Und halt das Technische muss auch stimmen, Ladezeiten und sowas, ne?
Ich bin ja so ein, ich war auch in den 2000ern sozusagen an der Uni und habe auch ganz
damals
viel Webdesign, PHP, Seitenprogrammieren und so viel gemacht damals. Und damals war ja auch immer noch so das Mantra, du musst verlinkt werden, überall verlinkt. Da war ganz in der Seite, dass halt eine so Linkfarmen gab es im Netz oder dass Leute dann irgendwie sich gegenseitig irgendwie die Links zuspielen und so. Ist das heute noch so wichtig? Also, dass man halt auch viel Links von anderen Seiten bekommt?
Es ist immer noch wichtig, aber nicht mehr so wichtig wie früher. Google nimmt einen Link halt als Empfehlung auf und eine Empfehlung ist halt gut. Und wenn eine hochqualitative Seite auf meine Seite verlinkt, dann ist das natürlich toll. Aber es bringt mir nichts, wenn ich so eine Linkfarm meinetwegen aufbaue und es sind 100 Seiten, die aber kein Gewicht haben, keine Autorität haben, dann bringt es mir nichts, dass die alle auf mich verlinken. Ne?
Also Google guckt, ist da, was ist eine hochqualitative Seite? Also irgendwie
heise.de zum Beispiel.
Okay, also dann heise.de, ja. Unsere Heise Online, unsere Seite. Ja. die linkt in einem Artikel zu einer Webseite.
Genau.
Dann sagt Google, oh, und dann auch nur zu einer vielleicht oder nur zu drei. Und dann sagt genau. Google, oh, das scheint wirklich was Relevantes zu sein, weil da ist eine Newsseite, die viel Traffic hat, die selber relevant ist. Genau. Link drauf. Und das bewerten die anders, als wenn ich auf irgendeinem WordPress aufziehe und einfach 10.000 Links da irgendwie reinhaue.
Genau so ist es, ja.
Okay.
Weil Heise eben diese Autorität für Google hat und Google vertraut Heise sozusagen. Wir wissen, da gibt es gute Inhalte und wenn die einen Link setzen, dann ist das eine Empfehlung, der man trauen kann.
Wer ist denn da dann Google? Ist das dann alles Algorithmen? Also woher weiß Google, dass Heise eine Autorität ist? Also
genau, das ist dieser sagenumwogene Algorithmus, dem SEO-Leute halt auf die Spur kommen wollen, indem sie viele Sachen ausprobieren. Manche Sachen sind bekannt, ne, so Ranking-Faktoren, also die sich positiv auswirken, aber ganz vieles ist einfach auch ein Geheimnis von Google.
Und ich meine, die schrauben da ja auch ständig dran. Eben, ne?
Genau.
Also man sollte sich, glaube ich, nicht zu sehr... Also früher war das ja immer so, es gab immer irgendein, wie du gesagt hast, Links und dann gab es immer, also es gibt immer irgendeine SEO-Sache, die gerade cool ist.
Genau, ja.
Wo Google dann wieder gegensteuern muss, ne? Also oder gegensteuert, damit das nicht ihre Ergebnisse verfälscht.
Genau, und das löst ja manchmal so ein bisschen Panik aus, als Google gesagt hat, dass Mobilseiten jetzt total wichtig sind, dass das ein positiver Ranking-Faktor ist, haben alle gedacht, oh nein, unsere Seite ist nicht mobil optimiert, jetzt wird sie abstürzen. Also dieses Mobile Getdown war das, was befürchtet wurde, aber es ist eben nur einer von vielen Ranking-Faktoren, dann war es gar nicht so schlimm.
Okay. Genau. Ihr habt ja auch praktische Tipps so ein bisschen beschrieben, ne? Genau. Zum Beispiel mit WordPress, da kann man ja, ich finde das immer sehr unübersichtlich, wenn man bei WordPress mal bei den Plugins sucht nach SEO, dann findet man irgendwie, weiß nicht, 500.
Ja. Ja, wir haben uns das rausgenommen, was am populärsten ist, also Yoast SEO heißt das, so ungefähr.
Kenne ich, da sind manchmal Sicherheitslücken drin.
Gut.
Die aber sind in allen
Plugins. Die werden aber relativ WordPress schnell gestopft
und
immer.
Und WordPress, ja.
Ja, genau. Ja, und das haben wir uns rausgenommen. Das ist eigentlich, ich benutze das persönlich auch und finde das ganz gut. So, es hilft einem, indem es auch den Text sich anguckt und sagt, der ist viel zu lang oder packt man ein paar Zwischenüberschriften rein oder sowas. Also auch ganz konkrete Tipps, wie man seinen Text besser macht. Und wir beschreiben das in dem Artikel.
Gott sei Dank habe ich das nicht installiert. Sie wird mir wahrscheinlich sagen, dass meine Texte immer zu lang sind.
Das mag
in deinem Blog nicht unbedingt.
Ja, früher. Also ich habe mich eingeschränkt, weil ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe. Aber früher habe ich immer viel zu lange Texte geschrieben. Also ist das auch so ein Faktor, dass man halt lieber, wenn man einen langen Text hat, den teilt in mehrere...
Ich würde schon sagen, weil ich glaube, die Leute lesen einfach nicht so gern so lange Sachen auf einer Website oder am Bildschirm. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das auch und die Leute... haben sich dran gewöhnt. Aber ich persönlich zum Beispiel würde es mir dann irgendwie lieber ausdrucken.
Was?
auf den Kindle schicken, meine ich.
Internetausdrucker.
Ja, so ungefähr. Aber ne, dann helfen halt so Zwischenüberschriften oder vielleicht mal eine Infografik, ein paar Fotos, dass das nicht so lang und so eine Textwüste, die schreckt ja ein bisschen ab, würde ich jetzt sagen. Und dann ist es besser, lieber irgendwie so Abschnitte zu finden und vielleicht echt so eine Frage einzustreuen, die dann beantwortet wird, soll ich sagen. Listen sind toll.
Listen?
Listen, man kann eine Liste machen. Und gleich, vielleicht, wenn man Tipps gibt, dann kann man die Tipps als Liste machen. Und dann sieht man gleich, guck.
Die 10 besten Tipps.
Oh Gott, Listicles.
Die 10 besten Uplinks in unserer Liste. Was ich total spannend finde, ist eigentlich der Erfolg von Google generell und auch von der Suchmaschine, ist, glaube ich, liegt klar natürlich an irgendwelchen schlauen Algorithmen und so, aber dass sie es halt vor allem geschafft haben, dass wirklich eigentlich der Leser im Vordergrund auch stehen soll. Das heißt, das eben, was du ja auch gesagt hast, mit dem, dass der Content, letztlich kommt es auch darauf an. Und das finde ich auch, das ist ein großer Erfolg auch für uns eigentlich so, weil ich finde, natürlich gibt es immer Tricks und man kann mit Suchmaschinen, aber das meiste, was ja gut funktioniert, ist ja wirklich auch was, wo Google irgendwie mit einbaut, und weil auch so das ist das, was der Leser auch haben möchte.
Genau.
Und das finde ich halt immer ganz gut. Und meine Frage ist, ich hatte früher immer das Gefühl, dass also Google hat dadurch sich anderen gegenüber durchgesetzt, weil halt bei anderen Suchmaschinen waren eben diese Linkfarmen dann immer noch zu hoch gerankt und die haben diese Tricks eben nicht so ausgenutzt. Ist das heute noch so? Ist Google da nochmal eine ganz besondere Instanz oder ist das was, wo Bing und sich, gibt es Yahoo noch als Suche? Ach nee, das ist jetzt Bing, ne? Egal, also auf jeden Fall alle, also was anderes suchen oder wenn du DuckDuckGo oder so, da habe ich zum Beispiel das Gefühl, da funktioniert das nicht so gut. Also die Frage ist, ist Google da immer noch so besser oder gibt es da so Unterschiede oder ist das eigentlich bei allen eigentlich ein
Nee, also Google ist um Längen besser, würde ich sagen. Das liegt aber auch daran, wenn ich ein Google-Konto habe und Google einfach mit Vorlieben auch füttere und mit meinem Suchverlauf vielleicht sogar und meiner ganzen Suchhistorie, dass Google das immer besser auf mich ja persönlich zuschneiden kann und dadurch natürlich viel relevantere Ergebnisse liefern kann als andere. Ne? Und klar, allein der Suchalgorithmus, der wirklich sehr gut zu sein scheint. Ne? Also ich persönlich finde das auch, wenn ich mal Bing benutze oder Yahoo, aus welchem Grund auch immer, dann sind die Ergebnisse um Längen nicht so gut wie bei Google, wo dann meistens die ersten drei eigentlich genau das erfüllen, was ich gesucht habe. Also da sind die halt echt top.
Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die bestimmte Keywords, die man irgendwie einbauen kann in den Text, sehr, also dass sie sehr stark in die Suchergebnisse einfließen. Also wenn du mal, also ich habe das Problem immer, wenn du irgendwas suchst, was man auch kaufen kann, und da irgendwie Keywords dranhängen, dann findet man sehr viele Sachen oft, die eigentlich gar nicht das sind, was man sucht. Dann habe ich immer das Gefühl, die haben irgendwie so Keywords eingebaut und Google denkt, dieses Produkt wäre jetzt irgendwie für mich relevant, obwohl es das eigentlich
Ja.
nicht gibt. Oder siehst du das auch so?
Ja, Keywords sind halt immer noch wichtig und das ist auch wo man ein bisschen manipulieren kann, vielleicht, indem man Keywords geschickt auf einer Seite ja, versteckt vielleicht oder irgendwie platziert, genau.
Bauen die dann irgendwie in die Meta-Tags ein, oder?
Also ich habe hier ein Beispiel drin, dass Online-Shops halt so Texte einfach unter die Produkteübersicht oder daneben irgendwie platzieren, wo dann irgendwie erzählt wird, was Sneaker sind und warum die toll sind. Und da sind dann die Markennamen alle drin,
Ah.
verschiedene Synonyme dafür. Und ich glaube, das ist nicht dafür da, dass Menschen das unbedingt lesen, aber Google findet dann natürlich alle relevanten Keywords zu einem Themenkomplex. Und dann denkt Google natürlich, da gibt's alles.
Und dann finde ich halt auch, wenn ich irgendwie Nike-Sneaker suche, die
Genau.
Adidas-Dinger, weil bei den Adidas-Dingern in der Beschreibung irgendwie, die sind so ähnlich wie die Nike-Sneaker drin steht.
Sind auch Sneaker, genau.
Ja.
Und dann ergibt sich so ein
Wie
Cluster irgendwie,
Nike
ne?
und
Ja.
was weiß ich, was gibt es noch für Marken? Naja. Ja, also da habe ich manchmal das Gefühl, dass es noch so ein bisschen hakt. Und du hast
Ja.
persönlich auch diese, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mich stört also diese Personalisierung von den Ergebnissen total.
Ja.
Es kann aber vielleicht auch was mit meinem Job zu tun haben. Also ich versuche halt auch nicht so also wenn man bestimmte Sachen sucht, man interessiert sich irgendwie, weiß ich nicht, ich interessiere mich für Linux-News und so. Ich habe das Gefühl, wenn ich Sachen suche, finde ich immer die gleichen Dinge.
Ich habe das
Weil.
jetzt auch ausgeschaltet. Also ich habe zufällig mal unter myactivity.google.com geguckt, was alles gespeichert wird. Und dann habe ich auch gedacht, ich schalte das lieber jetzt mal alles aus. Man sieht ja dann auch nicht, warum man jetzt bestimmte Suchergebnisse bekommen hat und nicht andere. Man sieht zwar, Google hat das und das alles gespeichert von mir. Also ich habe am 23.08. nach Nike-Sneakern gesucht oder so. Aber ich erfahre ja nicht, was für einen Einfluss hat das jetzt auf die Suchergebnisse in der Zukunft. Und ich habe mir dann einfach gedacht, wer weiß, vielleicht ist irgendwann Google doch mal evil oder irgendjemand knackt mein Passwort oder so. Ich schalte diesen Suchverlauf lieber aus und verzichte dann auf die persönlichen Suchergebnisse.
Also ich suche deswegen manchmal wirklich mit DuckDuckGo, weil die Ergebnisse sind zwar nicht ganz so gut, habe ich das Gefühl, aber ich benutze halt Google im Hintergrund, ne? Und manchmal will ich halt auch andere Sachen lesen als die, die ich immer lese, um mal so eine
Ja.
andere Perspektive zu entwickeln. Aber ich meine, das ist ja nicht unbedingt ein Problem auf SEO-Seite. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen abseitig.
Nee, das stimmt. Genau. Ich will meine Inhalte, die will ich natürlich platzieren und möglichst weit oben haben. Und dann.
Funktioniert das denn so gut, dass wenn ich sage, ich möchte mir über den ganzen Kram eigentlich gar keine Gedanken machen, ich benutze einen Blog mit einer Software, die mir vernünftiges HTML macht, und vielleicht die Keywords irgendwie einbaut oder die Überschriften richtig formatiert und schreibt dann einfach guten Content, funktioniert das so gut, dass ich dann immer noch eine Chance habe, oben zu landen?
Unter Umständen schon, ja. Gerade in so Nischenthemen, die vielleicht noch nicht so richtig bearbeitet sind und wo die Konkurrenz auch geringer ist und es einfach nicht viele gute Inhalte gibt, dann sind die Chancen nicht übel, da auch weit oben dann aufzutauchen, ja.
Ja, für Nike-Sneaker
Ah,
wollen wir
das
ja
vielleicht nicht.
nicht.
Ja, klar, bei so Themen wie iPhone 7 wird es schwierig, weil die Konkurrenz enorm ist und so, aber klar, in den Nischen kann das gut klappen.
Ich habe auch das Gefühl, dass dass Google mehr so Blogs und so Nischenseiten nach oben schiebt. Also früher habe ich immer sehr viel Nachrichtenmeldungen gefunden und ich habe das Gefühl, dass Google das immer mehr zu Google News zum Beispiel verschiebt.
Ja.
Und du in den normalen Suchergebnissen viel mehr so Primärquellen findest, du nicht?
Nö, ich habe da. Nee, nö.
Nö.
Echt, das wär mir nicht so aufgefallen. Nee, ich überlege gerade, ich denke gerade drüber nach. Ich fände das eigentlich ganz gut, ja. Aber vielleicht hat es, ist es schon eine personalisierte Sache.
Vielleicht.
Ja. Das finde ich halt das Problem daran, dass du weißt halt dann nicht so hundertprozentig, was der andere bei Google.
Wie testet man das denn dann? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wissen will, ob meine SEO-Optimierung von meiner Webseite funktioniert hat.
Ja, dann kannst du sowas wie Piwik oder Google Analytics benutzen, also so ein Web-Analysten, der dir verrät, wie die Sitzungsdauer ausfällt oder wie viele Leute überhaupt auf deiner Seite sind und solche Sachen. Und du kannst dich bei Google anmelden, bei der Search Console. Dann siehst du, ob Google deine Seite gecrawlt hat, ob es da Fehler gab, ob sie dich abstrafen, weil du irgendwas falsch gemacht hast und solche Sachen.
Das ist cool.
Ja, ist nett, ne? Ja. Und dann kannst du halt dagegen was tun.
Das wusste ich bis jetzt noch nicht. Vielleicht ja. Muss ich das auch mal machen.
Ist ganz praktisch, klar. Und man muss es eigentlich auch machen, weil als Webseitenbetreiber, weil Google halt so eine Marktmacht ist, ne? Und dann sind solche Informationen natürlich wertvoll.
Also ich habe festgestellt, ich hatte mal eine Webseite, die hatte ein sehr, sehr belebtes Forum. Und ich habe halt sehr, also den Content, den ich da drauf habe, der hat sehr gut gerankt, weil einfach unheimlich viele Leute sich in dem Forum über das Thema unterhalten haben.
Ja, viel Aktivität ist
genau,
gut.
Genau, ne? Also Aktivität ist ja wahrscheinlich auch wichtig.
Genau, klar, Aktualität, viel Aktivität und sowas. Ja, das sind alles Zeichen, die Google nimmt.
Und wahrscheinlich fließt ja auch ein, wie viele Leute klicken dann wirklich drauf und wie lange bleiben die da drauf. Richtig, und das kann sich dann ja auch wieder selbst verstärken, oder? Also wenn ich schon weit oben bin, dann kriege ich wahrscheinlich dadurch auch nochmal ein besseres Ranking, ne?
Dann hat man es wirklich geschafft.
Wenn man außer die Leute gehen nach einer Sekunde wieder zurück.
Ja, das ist dann wieder ein schlechtes Signal für mich. Ja.
Okay, also ihr habt da noch sehr viel mehr drin beschrieben. Ne? Wir wollen jetzt nicht alles vorne wegnehmen. Wenn ihr eure Seite sehr gut gerankt haben wollt, dann kauft diese CT. Ist im Moment noch am Kiosk.
Wie viele Seiten hat die Strecke? Bestimmt 15 oder so, oder?
Mindestens, okay. Ja. Mit Bildern auch und Zwischenüberschriften.
Ja, ich wollte gerade sagen, das war schön unterteilt. Ja.
Unterteilt, Keyword, genau.
Der Text ist super SEO-optimiert. Ja. Hier, ne? Ja, das, der steht ja auch dann irgendwann im Netz. Also
eben, deshalb.
Macht durchaus Sinn. Jetzt schon.
Ja, aber praktisch. Zum Teil kostenpflichtig natürlich.
Dann wollen wir zu dir kommen. Du hast Handys zerstört.
Genau.
Hast du wirklich echt jetzt Handys erstmal kaputt gemacht, um die dann reparieren zu lassen?
Ja, genau. Ich habe die auf dem Parkplatz auf so eine Bordsteinkante geschlagen und habe es auch hingekriegt, dass sie alle kaputt waren, ohne dass sie dann zu kaputt waren.
Okay, also du hast wahrscheinlich, also was man normalerweise repariert, oft an einem Handy ist ja der Bildschirm, ne? Also es fällt irgendwie runter. Und
genau, also ich habe die Displays kaputt gemacht, immer nur die Gläser. Nicht, dass das Display dann gar nichts mehr angezeigt hat, sondern dass einfach das Glas gesplittert war. Und bei den iPhones sollten die Werkstätten dann auch den Akku tauschen.
Mit wie vielen Handys hast du das gemacht?
Mit 10.
Wow. ihr habt, also du hast die dann zu lokalen, also ich meine, es gibt ja überall normalerweise in der Fußgängerzone so Läden, wo man das hinbringt.
Die haben wir jetzt außen vor gelassen, weil wir ein Testergebnis haben wollten, was bundesweit interessant ist. Und deswegen haben wir nur Anbieter genommen, die bundesweit aktiv sind. Das waren 4 Werkstätten, die man das Handy einfach mit der Post schickt und eine, das war Mediamarkt Saturn, weil die in ungefähr 100 Filialen die Vor-Ort-Reparatur anbieten und also auch bundesweit also quasi erreichbar sind.
Okay, also du schickst dein Handy dann weg und dann sagen die dir dann, ob sie es reparieren? Ich meine, es gibt ja auch wohl auch oft Fälle, wo es nicht mehr wirklich lohnt, sich das zu reparieren.
Also bei denen, die wir jetzt getestet haben, standen die Preise immer auf der Webseite und da konnte ich dann schon einschätzen, ist das jetzt wirtschaftlich oder nicht. Und also bei den 4 Versandwerkstätten schickt man es dann hin und in fast allen Fällen habe ich dann auch wirklich nur so viel bezahlt, wie ich vorher gesagt bekommen habe auf der Webseite. Und bei der Vor-Ort-Werkstatt, also bei Mediamarkt und Saturn, da kann man dann einfach hingehen, fragen, ist das Ersatzteil da und dann geht es auch direkt los.
Okay, was reparieren die wirklich nur Bildschirme oder was, ich meine, es kommt ja öfter vor, dass Leute mal ihr Handy ins Klo fallen lassen oder so.
Ja, das mit den Wasserschäden ist auch ein sehr interessantes Thema, aber wir haben uns dafür entschieden, das nicht zu testen, weil das einfach schwer gleichmäßig hinzubekommen ist. Also es kann sein, dass ein Handy halt dann schon schneller gerostet ist als das andere, also das korrodierte dann intern und das kann man dann halt auch schlecht kontrollieren oder wenn es dann ein bisschen länger in der einen Werkstatt liegt, kann es sein, dass es dann schon irreparabel kaputt ist. Und bei dem anderen war es dann noch reparierbar, das haben wir dann weggelassen. Aber die meisten Werkstätten bieten da auch eine Reparatur an und die meisten Hersteller tauschen allerdings bei Wasserschaden direkt das komplette Mainboard aus, weil sie sagen, nur so können wir auf Nummer sicher gehen.
Das ist dann ja eher schon wirtschaftlicher Totalschaden,
genau.
Sozusagen. Dann kauft man sich wahrscheinlich besser sogar ein neues Handy.
Leider meistens, ja.
Also du hast sehr viel Mühe, Wert darauf gelegt, diese Handys gleichmäßig zu zerstören.
Ja, genau.
Was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Also wie gut hat das funktioniert und wie teuer war es?
Also die Preise waren gar nicht so stark unterschiedlich. Zum Beispiel beim iPhone 5 Display waren es meistens so 90, 100 oder 110 Euro. Und es gab schon Unterschiede, und zwar erstens bei der Reparaturdauer. Ein Anbieter hat zum Beispiel 3 Tage versprochen, tatsächlich hat es aber 10 oder 11 Tage gedauert. Und bei einem anderen hat es auch mal 13 Tage gedauert und dann mit der ganzen Versandzeit waren es dann fast 3 Wochen. Und bei der iPhone-Ersatzteilqualität gab es auch Unterschiede, weil Apple seine Ersatzteile nicht auf dem freien Markt verkauft, sondern nur an die eigenen Servicepartner abgibt. Und diese Smartphone-Werkstätten, die wir getestet haben, das waren freie. Also die arbeiten nicht mit Autorisierung der Hersteller. Und deswegen gab es da halt bei den Ersatzteilen auch ganz interessante Unterschiede.
Wo kriegen die denn dann die Ersatzteile her?
Darüber sprechen die nicht so gern. Also ich habe sie jetzt dieses Mal nicht gefragt, woher habt ihr eure Ersatzteile, aber
wahrscheinlich
aus anderen Recherchen wissen wir, dass eben vor allen Dingen iPhone-Displays, dass die eben zwar mal Original-Displays waren, dann wahrscheinlich, als sie zum ersten Mal kaputt gegangen sind, in China oder vermutlich in China wieder aufbereitet wurden. Das heißt, man hat zwar ein Original-LCD, aber das Glas und oft auch die Hintergrundbeleuchtung sind nicht mehr wie bei dem Original-Display.
Also ich muss sagen, ich habe irgendwie noch nie ein Handy reparieren lassen. Also die waren entweder immer so kaputt, dass sie richtig kaputt waren, oder jetzt mein letztes, das ist mir halt, war ich in Schottland im Urlaub, ist mir auf schottischer Asphalt ist sehr rau, draufgefallen, da hatte es genau das, also das Glas war kaputt, aber der Bildschirm ging noch, habe ich es eine Weile weiter benutzt, aber das war halt auch schon so alt, dass ich eigentlich jetzt ein Upgrade haben musste. Ich stelle mir vor, dass wenn ich das dann zur Reparatur bringe und das dauert irgendwie 3 Wochen, dass das schon für viele Leute wieder ein Grund ist, sich dann trotzdem auch ein neues Handy zu kaufen, oder? Ich meine, 3 Wochen ohne Handy ist schon...
Ich glaube, dass viele Leute einfach zu diesen kleinen Werkstätten vor Ort gehen und dann es auch innerhalb von einem Tag in der Regel repariert bekommen, manchmal sogar innerhalb von ein paar Stunden. Und ich glaube, dass der Bedarf einfach riesig ist. Man sieht das ja einfach, wie viele von diesen Läden aus dem Boden schießen.
Man sieht auch, wie viele Leute, also wenn du mal mit der Bahn fährst, wie viele Leute ja so die Spider-App installiert haben, also genau. Ne, wo der Bildschirm komplett zersplittert ist, aber offensichtlich noch geht und die trotzdem weiter benutzen. Ja.
Und die Branche, das fand ich eigentlich am spannendsten an dem ganzen Test, dass die Branche sich jetzt auch so langsam professionalisiert. Also dass neben diesen kleinen Läden in den Städten, in den Fußgängerzonen, dass es jetzt eben auch mehr diese bundesweiten Anbieter gibt, die wir getestet haben. Und dass jetzt auch Mediamarkt und Saturn in diesen Markt reingehen, zeigt ja auch, dass zum ersten Mal ein richtig großer Konzern da also ein Geschäft sieht. Und von den Versandwerkstätten, da waren auch 1 oder 2, die schon einen sehr professionellen Eindruck machen. Das sind zwar eigentlich Startups, aber die haben schon ziemlich professionelle Abläufe mittlerweile.
Ja, ich wollte bloß wissen, was ist denn, wenn die einen Fehler machen oder so? Gibt es da irgendwie eine Garantie oder versprechen die einem irgendwas? Weil das wäre für mich so der, also ich bin jemand, dem doch häufig mal auch ein Handy runterfällt und so, und ich habe das bisher immer selber repariert. Weil ich aber auch Lust habe, weil ich mir denke, CT-Redakteur kann ich jetzt nicht, muss ich schon selber machen. Und das hat auch immer eigentlich meistens ganz gut geklappt, aber natürlich ist immer die Frage, wenn ich ja dann was kaputt mache dabei, habe ich ja Pech gehabt. Wie ist denn das bei so einer Ding? Garantieren die dann einem, dass wenn das Gerät kaputt geht oder so, dass es dann bezahlen oder wie auch immer?
Müssen sie auch als gewerbliche Anbieter. Also das heißt, wenn die Reparatur irgendwie schief geht oder wenn sogar hinterher noch mehr kaputt ist als vorher, dann habe ich natürlich das Recht, dass die das kostenlos wieder instand setzen oder mir vielleicht sogar ein neues Gerät geben, wenn es gar nicht mehr zu reparieren ist. Natürlich muss man dafür auch genau dokumentieren, in welchem Zustand war mein Handy vorher. Und also zumindest fotografieren, festhalten, okay, zwar ist Display gesplittert, aber alles andere funktioniert noch. Und im Test ist tatsächlich passiert, dass ein Handy nach der Reparatur nicht richtig funktioniert hat und mussten wir ein zweites Mal einschicken und dann wurde es auch kostenlos wirklich richtig repariert.
Also haben die es gar nicht repariert, oder?
Doch, die haben das Display getauscht, aber der Touchscreen hat danach nicht richtig reagiert. Also die Empfindlichkeit war einfach viel zu gering, man konnte es nicht wirklich benutzen und die Reklamation hat dann aber super funktioniert.
Ja, ich glaube, ich würde, wenn ich das reparieren lasse, ich muss sagen, ich bin zwar CT-Redakteur, aber ich glaube, ich würde auch so ein Reparatur, also ich finde das unheimlich, ich habe dir mal dabei zugeguckt, wie du das auseinandergebaut hast und das ist so friemelig.
Ich habe das deswegen auch extra nochmal das coole Werkzeug hier mitgebracht. Ich würde natürlich auch immer selber reparieren, aber ich glaube, wenn man jetzt die neueren Samsungs oder auch die ganz neuen iPhones hat, und wenn das Handy dann auch noch ein paar hundert Euro wert ist, dann will man das vielleicht nicht riskieren, dass man einmal zu feste drückt und dann ist direkt der Touch-ID funktioniert nicht mehr oder das Gerät ist nicht mehr wasserdicht oder ich habe ein Kabel durchgeschnitten. Das kann schon schnell passieren. Ist mir auch schon passiert.
Was ich halt total spannend finde, ist, dass es halt, du kriegst halt diese Teile halt auch als Nutzer inzwischen alle. Also ich hatte selbst letztes Mal bei einem Notebook gesehen, dass fast jedes Teil von diesem Notebook irgendwie dann über Hongkong oder irgendwie über China irgendwie dann zugeschickt werden kann. Und das, ich denke auch, davon profitieren ja auch die professionellen Dinger, dass man diese Displays, alles eigentlich durchaus auf Alibaba oder irgendwo halt irgendwie sich einkaufen kann und dann eben auch diese Möglichkeiten hat. Weil manchmal, wie bei Apple, gibt es ja gar nicht die Originalteile, aber man kriegt einfach doch eigentlich jedes Ersatzteil für so ein Handy bekommt man auch als Händler oder auch als Privatperson.
Ja, das hat sich auf jeden Fall, also das Angebot wird immer größer und man kann ja auch immer mehr direkt in China bestellen, dadurch wird es auch immer günstiger. Aber das Ganze hat natürlich auch die Kehrseite, dass man nicht weiß, was kriegt man da eigentlich genau. Also ist es ein Originalteil, ist es besser, ist es schlechter? Und gerade bei den Akkus da und den Displays, da schwankt die Qualität doch ziemlich. Und selbst wenn ich es jetzt bei einem bestimmten Händler immer wieder kaufe, kann ich nicht wissen, ob das in einem halben Jahr dasselbe Ding ist oder ob der auch wieder seinen Lieferanten gewechselt hat. Also
das scheint ja bei den Herstellern auch so zu sein. Also bei Samsung im Moment, die haben auch Probleme mit ihren Akkus.
Ja, stimmt.
Also ich finde interessant, dass es überhaupt, also dass es jetzt so aufkommt, dass es immer mehr Anbieter gibt, die das machen. Weil man hat ja eigentlich seit Jahren gehört, dass Handys unheimlich schlecht zu reparieren sind und alles immer zusammengeklebt ist und... Also es wurde ja vor allem über Apple-Handys sehr viel gesagt.
Ja, das ist ein Wettrennen zwischen den Herstellern und den Werkstätten. Für die Werkstätten wird es immer schwieriger, dadurch wird die Reparatur teurer. Aber es kann natürlich auch sein, dass die sich dann, dass es für sie sich dann lohnt, Spezialwerkzeug anzuschaffen. Also irgendwelche Maschinen, mit denen die Displays erhitzt werden, abgehoben werden und so weiter, weil die Handys ja verklebt sind. Das heißt, man muss sie erstmal erhitzen und so weiter. Aber im Moment ist das Wettrennen noch, denke ich, noch ganz, ganz gut im Gange. Also es ist nicht so, dass man jetzt ein Display nur direkt beim Hersteller reparieren kann, sondern das können die Freien auch noch.
Ja, das würde ich sogar da auch machen. Also weil beim Hersteller dauert das ja noch länger, oder?
Also kommt drauf an. Also es gibt sowohl bei Samsung und als auch bei Apple gibt es ja auch Stores, wo man reingehen kann. Samsung hat da noch nicht so viele. Aber in den Apple Stores kann es auch sein, dass man direkt ein Austauschgerät bekommt. Kommt drauf an.
Ja, also ein Bekannter von mir hatte, das war ein Nexus-Gerät, ne, so ein LG, das hat halt ewig gedauert. Also der musste das einschicken und das hat, ich glaube, fast 2 Monate gedauert. Ich meine, an dem Punkt.
Ja, das ist der Worst Case natürlich. Ja.
Also mein Nexus 5 habe ich bei Amazon das Display gekauft und dann war es innerhalb von 1 Stunde repariert. Muss ich noch nicht mal löschen.
Ich komme nächstes Mal einfach zu dir.
Ja, genau. Aber wahrscheinlich, wenn ich zum Handy-Doktor schicke, dann muss ich mir auch Gedanken machen, die Daten vielleicht lieber zu löschen, bevor ich sie zurückschicke.
Genau, auf jeden Fall, ja.
Natürlich auch noch dazu.
Genau, deswegen hat die Vor-Ort-Reparatur natürlich einfach einen riesen Vorteil. Es geht einfach schnell und wenn das Ersatzteil da ist, vielleicht sogar in 1 Stunde, in 2 Stunden und ja, das haben wir im Test dann auch noch genau beschrieben, wie schnell es ging und wie es funktioniert.
Cool, also wir können ja alle zu Achim gehen, aber ihr solltet den Test lesen.
Genau, und was vielleicht ganz interessant wäre für uns ist, habt ihr schon mal ein Handy auch vielleicht bei einem der Anbieter repariert oder beim Hersteller oder selber und auch damit Erfahrung gemacht, weil es ist natürlich immer auch, ne, du hast jetzt 10 Geräte geguckt, das ist natürlich auch immer nur eine Momentaufnahme, also wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt, dann kommentiert da gerne und wir gucken uns das durch gerne.
Ja, machen wir jetzt mit dir weiter.
Ja, irgendwie komme ich mir ein bisschen langweilig heute vor, ihr habt so spannende Themen und ich habe bloß mal wieder E-Book wieder und auch noch die günstigsten dabei.
Ja, aber das ist eigentlich ich finde es interessant, weil es ist also ich bin total der E-Book-Reader-Fanatiker und ich kaufe immer die teuren und ich werde dann immer ständig gefragt, warum kaufst du das Modell und nicht einfach das also weil ich habe ein Kindle und beim Kindle gibt es ja immer billigere Modelle und dann werde ich immer gefragt, warum kaufst du nicht die und ich habe nie eine Antwort. Hast du eine Antwort für mich?
Nee. Nein, also das ist eine spannende Frage. Also was ich total interessant finde auf dem Markt ist, wenn du dir zum Beispiel bei Smartphones anguckst, dann hast du ja ganz oft so, dass du die Frage hast, kaufe ich mir jetzt ein Apple-Produkt, kaufe ich mir ein teures Samsung oder kaufe ich mir doch so ein No-Name-Gerät oder sonst sowas. Und das ist bei den E-Book-Readern ist dieser Markt eigentlich mit den Billiggeräten oder No-Name-Herstellern, der ist eigentlich total tot, weil die Hersteller selber, Amazon, aber inzwischen auch zum Beispiel Tolino, das war auch der Anlass, selber in diesen günstigen Markt gehen, weil bei den E-Book-Readern geht es ja auch sehr stark ums Ökosystem. Da geht es darum, dass die Leute überhaupt ein Lesegerät haben und da versuchen die Hersteller alles abzudecken. Und deswegen gibt es eigentlich diesen, vor ein paar Jahren, wenn du mich vor ein paar Jahren mit den günstigen Geräten noch gefragt hättest, wäre Trackstore dabei gewesen, Odys und so, die sind alle eigentlich ausgestiegen aus diesem Markt, weil eben du kannst mit einem 70-Euro-Gerät von Amazon oder Tolino auch oder auch von Kobo eigentlich nicht mehr so konkurrieren. Und das fand ich halt ganz interessant und deswegen habe ich mir das auch nochmal angeguckt. Bisher war es so, dass Amazon halt den günstigen Kindle immer angeboten hat, auch schon immer so für unter 100 Euro. Jetzt gibt es ein neues Modell und Tolino, diese deutsche Gruppe aus Telekom und eben verschiedenen Buchhändlern, Thalia und so sind da dabei, verkaufen den. Die haben jetzt eben auch so ein günstiges Gerät für 70 Euro und da muss man eben sagen, warum, da muss ich die Frage stellen, warum E-Book-Reader ist ja eigentlich, ist ja nicht viel zu, warum soll ich überhaupt ein teures Gerät haben? Und tatsächlich ist die Frage so zu beantworten, also 99% der Fälle eigentlich tut es das 70-Euro-Gerät auch, weil, das muss man eben auch sagen, inzwischen die technisch auch ganz relativ weit sind, die meisten wichtigen Sachen, die man haben möchte, beim E-Book-Reader eben auch haben. Bei den beiden Geräten, das ist der, wie gesagt, der Einsteiger-Kindle für 70 Euro, beziehungsweise für 60 Euro mit so Werbeeinblendungen, kannst du dann noch, aber die, also im Bildschirmschoner und im Menü, genau. Ja.
Nicht beim Lesen.
Aber für 70 Euro sind die dann auch weg und der Tolino hier, Tolino Page heißt der, die haben inzwischen Displays, die sind gut. Der Kindle, der hat noch ein bisschen eine ältere Generation, aber das ist trotzdem total gut zum
Paperwhite.
Ja, die haben beide Touchscreen inzwischen. Früher waren die Billiggeräte, hatten immer kein Touchscreen, war ein bisschen kompliziert zu bedienen. Ist inzwischen auch okay. Das sieht jetzt nicht richtig schön aus, richtig toll aus. Gibt es auch in Schwarz, aber also man merkt schon so ein bisschen billiger.
Gibt es den auch in einer anderen Farbe?
Nee, den gibt es nur in der Farbe.
Die Farbe ist etwas grauenhaft.
Aber die sind auch robust, die sind zwar jetzt nicht wasserdicht oder so, aber die kannst du auch mit zum Sport nehmen, die kannst du auch. Da kannst du auch mal ein bisschen Wasser drauf tröpfeln und so, weil die ja eh keine Öffnung haben.
Wieder im Urlaub und wenn man am Strand liegt und geht dann ins Wasser, ne, dann ist es vielleicht ein bisschen, ist nicht so schlimm, wenn du da halt ein 70-Euro-Kind liegen hast und
das kommt auch der dazu.
Eventuell mal geklaut wird.
Und eigentlich, also das, was ich früher an den älteren Geräten kritisiert habe, wirklich schlechte Display, auch langsam, dass die langsam reagieren, so das ist alles nicht mehr da. Das heißt, wenn du ein gutes Gerät willst, ist schnell. Und wenn man hier auch guckt beim Blättern, ich weiß nicht, ob man jetzt mal die...
Oh ja.
Beim Blättern sind die genauso schnell wie die, da sind auch dann meistens dieselben Prozessoren drin.
Ich habe ein Kindle der zwei Generationen dahinter, da ist der besser.
Ja. Und du hast eben einen guten Touchscreen auch. Das heißt, wenn du einfach nur lesen willst, dann brauchst du echt nicht so wie du das Geld auszugeben. Es gibt aber schon noch Unterschiede. Nämlich das eine ist, sie haben keine Beleuchtung. Das heißt, was viele inzwischen eben schätzen, ich habe jetzt hier zum Beispiel den Kindle Oasis auch dabei, ne, da kann ich halt immer wenn ich jetzt im Dunkeln bin, ich bin im Bett, mein Partner ist schon am Schlafen und ich möchte nicht das Licht anmachen, dann kann ich das halt hier eben übers Gerät machen. Kennt eigentlich inzwischen auch jeder. Und das haben alle Geräte ab 100 Euro.
Es ist echt wenig Licht, also es ist viel besser als ein Handy.
Genau.
Wenn man jemanden
nicht stören kannst du auch sehr fein regeln. Das haben die zum Beispiel nicht. Die Auflösung ist ein bisschen schlechter. Die haben jetzt nur 167 dpi. Die anderen haben 300, glaube ich. Und dieser Unterschied ist so, wenn du in den Menüs, dann merkst du, die sind alle so ein bisschen gröber, es wirkt nicht so filigran. Beim Lesen allerdings ist meine Meinung, wenn du ein gutes Buch hast, hast du es schnell vergessen. Also ich lese auch wirklich gerne auf den Geräten, die jetzt eine niedrigere Auflösung haben. Das sind alles so Sachen. Es gibt so ein paar Spezialitäten, wo es auch nochmal eine Rolle spielt. Zum Beispiel bei Amazon gibt es dieses total coole Feature, finde ich, dass du dir bei englischen Büchern Wortbeschreibung so innerhalb des Textes so in klein anzeigen kannst. Das hat der günstige auch, das heißt, von der Software sind die auch eigentlich fast identisch, aber so ein Feature, je gröber die Auflösung ist, desto unangenehmer ist es halt zu lesen. Also es gibt schon so Kleinigkeiten, wo es dann vielleicht doch praktisch ist, aber man muss echt sagen, beim E-Book-Reader 70 Euro kriegst du ein gutes Gerät und was auf jeden Fall eine Empfehlung ist, nicht mehr, es gibt immer noch bei Amazon, gibt es auch mal so einen Trackstore, der halt ein paar Jahre alt ist, dann vielleicht auch mal für 50 Euro oder so No-Name-Geräte, die haben dann ganz oft ein LC-Display, also nicht bei Trackstore, bei anderen haben ein LC-Display, dann kannst du dir auch ein Tablet kaufen, die sind nicht so gut zum Lesen, haben auch kürzere Laufzeiten oder die sind einfach 3 Jahre alt, haben kein Touchscreen und so, also wenn du einen günstigen Reader willst, dann kauf dir entweder, wenn du in der Kindle-Welt bist, den günstigen Kindle oder wenn du eher die EPUBs liest, kauf dir ein Tolino Page oder von Kobo gibt es auch ähnliche Geräte.
Bei dem Tolino brauchst du aber dann wirklich noch eine Skin, weil dieses Braun, das ist echt.
Und wie ist das mit der Shop-Anbindung? Gibt es da noch Unterschiede? Also bei den billigen und teuren von den großen Herstellern wahrscheinlich nicht, aber wenn es jetzt doch noch irgendwie mal eine Trackstore oder ein
Kobo oder so. Ja, genau. Also das können die inzwischen eigentlich alle sehr gut. Also ich finde Amazon immer noch am komfortabelsten. So ein Stückchen, aber Tolino ist auch wirklich richtig gut und da kann ich auch in verschiedenen Shops Bücher kaufen und synchronisieren. Auch Kobo macht das gut und dann wird es schon schwieriger. Also wenn du dann selbst bei Pocketbook und bei Bookin, so ein französischer Hersteller, da ist es mit der Anbindung, klappt dann nicht mehr ganz so gut oder die Shops sind nicht ganz so groß, nicht so populär. Aber wenn du dann zu Trackstore oder so gehst, das sind dann zum Teil, musst du die dann manuell draufladen, zum Teil werden die auch dann nicht mehr dieser Link gepflegt. Wenn das ältere Geräte sind, kann es dann auch sein, dass dann irgendwann der Shop gar nicht mehr funktioniert. Das hatten wir, bei Sony gab es da auch so Sachen, als die Reader nicht mehr verkauft wurden. Und das machen die drei Großen, muss man ganz klar sagen, echt ganz, ganz gut. Also Pocketbook ist auch noch gut, kann man da auch noch mit so reinnehmen, aber da wird es schon ein bisschen schwieriger. Bookin, der französische Hersteller, ist in Deutschland halt nicht ganz so populär, da geht es aber auch noch, aber eigentlich sind es schon die drei Großen mit Tolino, Kobo und Amazon, wo das wirklich super gut funktioniert und wo halt auch das Ökosystem gut gepflegt ist, wo du halt den Shop direkt auf dem Gerät per WLAN benutzt und dann auch viele Bücher bekommst und das alles auch sehr gut Hand in Hand geht.
Und die Preise sind ja bei deutschen E-Books überall gleich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel englische Bücher haben will, habe ich immer den Eindruck, dass Amazon da viel größere Auswahl hat und auch die Bücher billiger sind. Ist das noch so? Ja,
genau, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal und kann ich eigentlich sagen, es ist immer noch so. Amazon hat bei englischen Büchern eher mal einen günstigeren Preis, das heißt, das sind da kann man Geld sparen, wenn man viel Englisch liest. Also wenn man viel Englisch liest, würde ich immer den Kindle deswegen auch empfehlen. Wenn man Bücher kauft oder nicht gemeinfreie Werke oder so nur drauf liest. Die Auswahl, finde ich, da ist der Unterschied nicht mehr ganz so groß.
Es gibt eine Sache bei Amazon, also ich lese 90% englische Bücher, ich bin einfach im englischen Kindle-Store. Was, wenn ich deutsche Bücher kaufe, teurer ist. Aber die englischen Bücher sind, ich meine, mit dem Umrechnungskurs ist es immer so ein bisschen, aber sie sind eigentlich billiger und die Auswahl ist deutlich größer. Ja.
Also man hat nicht den gleichen Preis wie in den USA oder so, das muss man sagen, sondern ist dann schon nochmal angepasst, aber die sind günstiger. Aber auch wenn man im deutschen Amazon quasi angemeldet ist mit dem Reader, auch dann ist es günstiger. Also auch dann kriegst du oft Taschenbücher für $7, die dann umgerechnet, $6-7 sind, das wird dann auch in Euro angegeben, die in Deutschland halt 14 Euro eigentlich im Laden kosten würden und die dann auch zum Beispiel vielleicht bei Thalia oder so dann so viel kosten. Aber wie gesagt, also das englische Angebot ist inzwischen, kriegst du EPUB auch ziemlich viel, das hat sich angeglichen, aber bei den Preisen sparst du auf jeden Fall beim Kindle.
Ja, cool. Dann lass uns zum Abschluss noch ein bisschen über Star Trek reden, weil du hast unsere Zuschauer und Hörer auf Twitter gefragt.
Ja, 50 Jahre Star Trek, keine Ahnung, was fällt euch denn dazu ein?
Ja, ich glaube, wir müssen das bestreiten, weil die beiden Kollegen sind echt nicht so Trekkies. Also,
da müssen wir aber auch mal klären, warum das so ist.
Ich habe früher halt immer Star Trek geguckt. Also ich habe früher als Voyager war die erste Serie, die nicht in Reruns kam, ne? Die ich zum ersten Mal gesehen habe, als die neu war im deutschen Fernsehen. Und da saß ich wirklich mit meiner Star Trek-Uniform. Ich glaube, die kam samstags, glaube ich, oder freitags. Auf jeden Fall saß ich immer auf der Couch und habe die neue Voyager-Folge geguckt. Also ich war früher echt kompletter Star Trek-Nerd. Ich war auch mal die haben ja diese Star Trek Experience aus Las Vegas, die haben ja mal eine Tour gemacht und waren dann in Düsseldorf und haben das Set von der Enterprise D komplett aufgebaut. Die haben dann ja immer so ein bisschen Show gemacht und ich durfte das Ding steuern.
Wie alt warst du da?
Ach, wie alt war ich da? Keine Ahnung, 12, 13, irgendwie so. Ich durfte das Ding steuern, weil ich halt der Einzige war, der eine komplette Star Trek-Uniform hatte. Oder auch nicht mit Captain, sondern weil ich so jung war, habe ich halt noch Ensign und so
gehabt. Bringst du nächstes Mal ein Foto davon mit?
Ich weiß nicht, ob ich ein Foto habe, aber ich müsste eigentlich mal so. Ich habe diese Uniform leider nicht mehr, weil die war auch viel zu klein. Ich müsste eigentlich mal wieder.
Ich hatte nur ein Klingonisch-Wörterbuch.
Ich habe das Klingonisch-Wörterbuch, habe ich auch. Also ich war echt absoluter Star Trek-Nerd.
Also ich habe auch, bei mir war es auch, es war Next Generation, ist das sowas, aber das waren dann wahrscheinlich Reruns, aber das war auch, damit bin ich aufgewachsen. Das war für mich eigentlich immer so das Star Trek und
das ist für mich eigentlich auch das, weil das halt die Zeit war, ne? Also es ist mein Quintessent, also Picard. Deswegen, ich sollte auch erklären, warum Picard der beste Captain ist. Also der ist einfach der, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich finde, Sisko fand ich auch immer sehr gut. Sisko, aber ist ein bisschen das Problem, dass der kein richtiger Captain war, für mich immer so. Also er war ja erstmal am Anfang war er gar nicht Captain, da war er Commander und halt auf einer Raumstation, du bist halt du bist vom Rang her Captain, aber nicht so Captain auf dem Schiff. Obwohl Sisko sehr cool ist. Also bei Deep Space Nine, an dem Moment, wo er sich die Haare abrasiert, wird die Serie richtig gut.
Kleiner Pro-Tipp.
Ja, ab da geht's richtig zur Sache.
Pro-Tipp ist auch, man kann übrigens ja vieles bei Netflix, glaube ich auch, aber bei Amazon Prime weiß ich es auf jeden Fall, kannst du inzwischen ja auch Voyage Binge-Watching machen, weil es bei Prime mit drin ist und so.
Ja, Netflix hat die noch nicht, aber sie haben gesagt, in Deutschland zum Ende des Jahres wollen sie alle Serien.
Kannst du empfehlen. Einfach mal 3 Staffeln am Stück gucken und dann gucken, was passiert.
Ja, ich meine, Patrick Stewart ist natürlich auch noch cool, weil er so der beste Schauspieler war von denen, die Captain gespielt haben, würde ich fast sagen. Also wenn du die Serien auf Englisch siehst, ist es einfach total geil. Es gibt da ja irgendwie so Folgen, wo er auf dem Holodeck irgendwie Shakespeare aus Spaß macht und das ist einfach cool.
War dann immer sehr konstruiert. Also ich habe auch geschrieben, dass meine Lieblingsfolge war immer die, wo er Robin Hood gespielt hat.
Oh Gott, ja.
Die ist total bescheuert und der ganze Plot ist nur gemacht, damit er, weil er mit Q und so, nur damit wahrscheinlich, weil er unbedingt mal Robin Hood spielen wollte oder so. Aber irgendwie fand ich es dann trotzdem witzig.
Also Star Trek hat sehr, sehr, sehr abwegige Folgen. Also ich erinnere mich da an die Voyager-Folge, wo irgendwie die von diesen Aliens angegriffen werden und die sind auf dem Holodeck und dann sind diese Aliens auf einmal Nazis. Und die rennen dann alle in SS-Uniform rum, aber sind Aliens. Und am Ende sprengen die irgendwie 2 Decks von der Voyager in die Luft und mit Sprengstoff aus dem Holodeck, der dann irgendwie funktioniert, aus irgendeinem Grund.
Das kann man alles erklären.
Ja, im Endeffekt erklären sie es immer. Also Star Trek ist schon sehr cool. Ich bin in letzter Zeit irgendwie ein bisschen davon abgekommen, weil ich weiß nicht, wie es dir so geht mit diesem J.J. Abrams-Film. Also den letzten, den ich jetzt gesehen habe, der war eigentlich gar nicht mehr Star Trek. Also der hatte dieses Exploration, wir entdecken jetzt fremde Welten und so, das hatte der gar nicht mehr. Das war einfach nur noch ein Actionfilm, fand ich.
Ach, ich bin da nicht so. Also ich habe alle geguckt. Ich fand den letzten jetzt auch nicht ganz so toll, aber den ersten von J.J. Abrams fand ich echt ganz cool.
Bisschen wie Lens Flares.
Und ich finde einfach, das ist halt auch so die Zeit. Ich fand auch bei Batman, ich fand es cool als Christopher Nolan dann, da hat es einfach nochmal einen anderen Touch bekommen und es ist halt so. Und ich finde, das gehört auch zu Star Trek. Du hast einfach immer wieder neue Captains, immer wieder neue Stories und das gehört halt auch dazu. Dann ändert sich es halt wieder ein bisschen.
Ja, es hat sich sehr geändert. Also wo wir jetzt 50 Jahre haben, müsste man eigentlich nochmal die Originalserie sehen. Ich habe da vor 1 oder 2 Jahren nochmal reingeguckt und wenn du das heutzutage guckst, da denkst du bei manchen Sachen irgendwie so, es ist einfach eine ganz andere Zeit. Also es gibt so eine Folge, die heißt irgendwie Die Frauen des Mr. Mutt. Hast du die schon mal gesehen?
Ja, ich habe alle gesehen, aber ich weiß gerade nicht, welche.
Mein Gott, die ist also wirklich, also ich meine, es war die Zeit, aber die ist grauenhaft sexistisch, diese Folge. Und Kirk ist halt manchmal auch einfach, ne? Also ein bisschen merkwürdig.
Ich dachte, das ist der beste Schauspieler, hätte ich jetzt gedacht.
Ja, der war eindeutig der beste Star Trek-Schauspieler aller Zeiten.
Ich habe noch was aus Twitter, wollte ich noch vorlesen. Okay. Weil du hattest ja deine eigenen Erlebnisse mit Voyager gesagt. Und wir hatten hier Andreas Unkebach, der schreibt auf Twitter, Phlox, Pille und natürlich Holodog
Holodog war großartig.
Als Erinnerung und manchen Fahrradsprint von der Uni zu The Next Generation, ne? Also dass man halt rechtzeitig kommt. Und heute erinnert er sich vor allem dran und die Charakterentwicklung in Voyager und Enterprise. Also der Serie.
Heute war, also meine Frau zieht mich heute noch auf, weil als sie das erste Mal in meinem Zimmer war, ich hinter der Tür halt Seven of Nine hängen hatte als Poster. Es gibt so ein ganz bekanntes Poster, ja, wo Jerry Ryan sehr lasziv so an der Wand lehnt. Das hatte ich halt so hinter der Tür, da macht sie sich heute
beim ersten Date irgendwie noch da hängen gehabt. Das, ist natürlich
das hatte ich auch, ja, das hatte ich noch jahrelang hängen. Also.
Ach, Seven of Nine, ja.
So,
das war eine schöne Zeit.
Und euch interessiert das gar nicht.
Nicht so richtig.
Warum?
Ja, ich versuche gerade so ein bisschen die letzten Erinnerungsfetzen zusammenzukratzen, weil manchmal nach der Schule habe ich halt auch die Folgen mit PK geguckt, das war Next Generation, ne?
Ja.
Und Data fand ich halt immer total cool, der ist mir irgendwie hängen geblieben, aber sonst sind das halt nur, ich kann das halt überhaupt nicht zuordnen, die ganzen Namen der Raumschiffe und so, es geht alles durcheinander.
Ich glaube, ich war einfach so ein Nerd. Also gerade das war halt so ein Ding. Ne? Ich habe halt irgendwie das Handbuch der Enterprise gehabt und ich wusste, wo auf dem Schiff alles ist und so.
War alles total logisch.
Ja, ich habe mal in der Schule für ein Referat irgendwas über den Aufbau der Voyager gemacht. Ich war der absolute Nerd. Also es ist gut. Ich war Nerd für euch beide mit. Ich bin mal auf die neue Serie gespannt, also die sie jetzt machen. Wie die so wird. Die haben ja bei der Comic-Con irgendwie so ein Render von diesem Schiff gezeigt, wo dann alle geschrien haben, mein Gott, inklusive ich, wie kann das nur so aussehen? Jetzt haben sie aber wohl gesagt, dass das nur ein Vorentwurf war. Ich hoffe, die arbeiten da noch dran.
Das sage ich auch immer, wenn ich irgendwas, ein Prototyp zeige und alle sagen, oh Gott, was ist denn das? Dann sage ich, nee, das ist noch ganz anders.
Wir arbeiten da noch dran. Ja, besser ist das.
Als allerletztes wollte ich noch von Christian Feist schreiben.
Ja, das muss jetzt auch, wir müssen
langsam die Technik mitnehmen. Mir fällt eins in kurzen Worten ein, ohne Spock fehlt etwas.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Ja. Damit können wir die Sendung.
Schlusswort.
Goodbye, okay. Mr. Spock.
CD Uplink.